würde gern heute einsteigen, auch von den Übungen her, und etwas Grundlagen geben für die somatische Meditation, weil ihr mehr oder weniger alle das erste Mal dem So begegnet. Also dieser speziellen somatisch basierten Meditation im Stil von Reginald Ray und im tibetischen Buddhismus und der Entfaltung dann hier im Westen. So, das wird damit eine gute Basis legen heute für dann die mehr zum Herzthema führenden Praktiken morgen. Das Herz braucht eine gewisse Verwurzelung. Und ich arbeite so in den Übungen und in den Talks, arbeite ich so schon dran, dass wir diese Verwurzelung bekommen. Ihr werdet das dann merken, wenn sich das Bild oder die Erfahrung rundet. Das Herz ist so etwas wie eine Blüte. Ich habe gestern schon das Bild von der Blüte gebracht. Stell dir vor, dein Herz, Brustraum ist eine große Blüte und ein Blütenblatt ist das biologische Herz. Und die anderen Felder gibt es aber auch. Und die Mitte ist nicht das biologische Herzorgan, sondern das fühlende, existenzielle, diese Herzqualität. Wir haben oft in den somatischen Toren der Meditation keine Entsprechung organisch. Das zeigt, wir sind hier auf einer anderen Ebene, allerdings auch im Körper. Und die Blüte des Herzens braucht ein bisschen Stamm und Blätter und vor allem Wurzel. Und das ist Bauchbeckenraum und vor allen Dingen auch die Aufrichtung und das Gute im Körper sein, weil die Erfahrung, wie gestern Abend skizziert, uns natürlich das Herz, das nicht schläft, wach ist, aber auch in Kontakt bringt mit unserer Sensitivität. Und dadurch fühlen wir uns, wie skizziert, auch oft verwundbar oder manche sagen, huch, ich bin vielleicht zu offen. Was soll ich jetzt noch mit einem erwachenden Herzen? Ja, vielleicht muss das Herz für dich auch erwachen, dass du dich in richtiger Zeit auch schützen kannst. Also, heute die Basis etwas und deshalb mag ich euch ein paar grundlegende Aspekte zur Meditation allgemein und zu somatischer Meditation im Besonderen anbieten, weil gestern so ein durchgehendes Thema mit hätte man so einen Faden weben können. Weiß nicht, wie es für euch ist, aber der durchgehende Faden war immer wieder, gab auch noch andere, immer wieder, ja, ich möchte gerne meditieren, ich habe da eine Liebe zu, aber ich schaffe es nicht immer. Oder manche meditieren, wenn es ihnen schlecht geht und wenn es ihnen gut geht, nicht mehr. Also sind interessante Prozesse und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Menschen so. Ein bisschen was kenne ich davon auch. Und das ist nicht so easy. Also wenn ihr schon unterwegs seid und das Gefühl habt, ich meditiere weniger, als ich gern wollen würde, bist du schon ein Stück des Weges gegangen, weil sonst wäre die Sehnsucht gar nicht da. Das heißt, du kannst dich in dieser Erfahrung relaxen, du sollst dich in keiner Weise schlecht fühlen, sondern bist hier am richtigen Ort, um die nächsten Entwicklungsschritte zu tun. Ein Zugang zur Motivation von Meditation mag ich nehmen. Und der ist von einem sehr integralen, ganzheitlichen Lehrer, Hamid Almas. Und ihr beide habt gerade in eurem Intro das schon fast in den Raum gebracht. Mit Kopf und Bauch und Herz. Und Almas, der ein großer spiritueller Lehrer ist, beschreibt unseren Zugang, unsere Motivation zur spirituellen Praxis, Achtsamkeit, Gehen, Yoga, Meditation, was auch immer, über diese drei Zentren. Also, wenn wir Bücher lesen und Teachings hören, dann sind wir unter Umständen im besten Fall davon überzeugt, dass Meditieren oder eine spirituelle Praxis oder Achtsamkeit eine gute Sache ist. Also unser Geist öffnet sich dafür, wir gehen da mit, wir unterschreiben das, wir sehen, wow, hey, das ist gut. Ja, und wir wissen vielleicht viel darüber. Wir arbeiten so gesehen mit dem Kopfzentrum, mit unserer kognitiven Intelligenz. Das ist wunderbar. Nur die Erfahrung zeigt, für die Praxis, für die Meditationspraxis genügt es nicht. Wir haben die Einsicht, dass es gut ist, in eine spirituelle Praxis zu gehen oder in Retreats, aber nach einiger Zeit machen wir es nicht. dann können wir Schritt tiefer und weiter gehen. Wir können gucken, okay, was fühle ich denn? Welche Liebe habe ich denn zur Meditationspraxis? Also wir nehmen die Herzqualität hinzu. Wenn wir fühlen, in mir ist eine Liebe zu meditieren, ist eine innere Leidenschaft, etwas, was mich anzieht, was mich zutiefst betrifft, was wir gestern hatten. Ich möchte, und zwar nicht die Meditationspraxis, sondern du auf deinem Weg, dir soll diese Praxis ja dienen. Also du bist berührt, du bist, lass mich überzeichnet sagen, du verliebst dich in deine eigene Entwicklung. Nicht als Ego-Ding, sondern genau als was Tieferes, ja? Also du fühlst eine Wertschätzung, ein Mitgefühl für dieses Wesen, das du bist. Wie sehr schön der historische Buddha mal gesagt hat, reise ich durchs ganze Universum und ich finde kein Wesen, das mehr Mitgefühl verdient hat als ich selber. Ja? Wo wir neigen würden dazu, in ein bisschen konditionierten spirituellen Kontexten im Westen zu sagen, Ego, pfui, darf nicht sein. Nee, nee, der große Erwachte, der historische Buddha, sagt genau dies. Reise ich durchs ganze Universum und suche ein Wesen, das mehr Mitgefühl verdient hätte als ich selbst, ich finde keines. Ja? Weil das ist die Basis, das ist der Anfang. Der Weg des Erwachens, der Reife und der Entwicklung und dann auch des Mitgefühls für andere in dieser Welt funktioniert nicht, wenn ich dieses mir Nächste verachte. Oder kritisiere, oder wenn man da draufdreht, dass sie anders sein sollte. Also, das wäre diese Liebe des Herzens, damit sind wir auch schon beim Herzen, in einer Version, die Liebe des Herzens zu dir selbst und damit zu deiner Meditationspraxis und damit zu deinem Reifungsweg. Irgendwann spüren wir, dass unser spiritueller Weg, unser existenzieller Weg, unser Reifungsweg, ich tausche das Wort spirituell immer gern aus, weil das manchmal auch so ein bisschen szenenartig klingt, ja? Also den Pfad des Erwachens, das Wort mag ich gern. Dass dieser Weg was Wichtiges ist in unserem Leben, was Kostbares. Und dann merken wir vielleicht, dass es das Wichtigste ist. Und wenn wir ganz weit gegangen sind, merken wir, dass es das Einzige ist. Und alles, was wir sonst machen, ist ein Aspekt davon. Das ist im Grunde die Grundidee von Dhichnathana mit achtsam Leben. Von morgens bis abends, von abends bis morgens, wach leben. Wenn wir jetzt in der Motivation noch ein Stückchen tiefer gehen, in unser Bauchzentrum, dem wir heute in der Meditation dann arbeiten werden, heute früh schon ein bisschen was gemacht, im Bauchzentrum begegnen wir dann der Lebenskraft, der Power, die unser wacher Geist, der verstanden hat, dieser Weg ist gut und sinnvoll und vielleicht 10 gute Bücher gelesen hat, die unser aufblühendes, fühlendes, intelligentes Herz, das spürt, ich habe eine tiefe Liebe für meinen Reifungsweg, brauchen, damit eine gute Erdung und Gründung da ist. Wenn deine Motivation für einen spirituellen Weg im Bauchzentrum angekommen ist, dann machst du es, komme was wolle. Und du lässt dir das nicht mehr einreden, dass das Egoismus sei, und du suchst ihn natürlich im gegebenen Alltag. Mal passt was so, mal passt was so. Wir müssen es alle arrangieren, kenne ich auch. Ja? Aber du suchst dir den Ort, die Lücke, die Zeit, den Raum, die Energie, die Kraft, dass du das tun kannst. Der Bauch, das Bauchzentrum bringt was von dieser Löwen- und Löwinnenkraft, die im tibetischen Buddhismus stark ist, rüber. So, das mache ich jetzt. Dafür gehe ich. Und du selbst, wenn du dich entwickelst, bist das größte Geschenk für die anderen. Ich sag's mal etwas ungehobelt. Unreife Leute treiben sich genug rum auf dieser Welt. Die es vielleicht gut meinen, aber viel Unfug anstellen. Also wir können versuchen, ohne die anderen abzuwerten, es besser zu machen. An unserer Reifung zu arbeiten, damit wir etwas in die Welt bringen, das wach und liebesfähig ist. Von daher, nochmal, ist kein Egoismus, sondern es ist wirklich diese Wertschätzung für dich selbst. Dazu ist unser Körper, das habe ich gestern Abend schon angedeutet, in der somatischen Meditation, kommen wir jetzt ein bisschen mehr zur somatischen Arbeit, ist ein doppeltes Tor. Das ist ein geheimnisvolles Wort, das ich mag. Unser Körper, wenn wir in unseren Körper spüren, in der Meditation, wie zum Beispiel heute früh, oder wir alle tun das, immer wenn du meditierst, meditierst du im Körper. Du setzt den Körper nicht da ab und kletterst irgendwie aufs Bücherregal und meditierst als reiner Geist, sondern du sitzt da mit deinem Körper. Ja? Also es ist eigentlich immer somatisch, auch wenn wir das nicht so tief uns bewusst machen und durchdringen und forcieren. Wenn du im Körper sitzt, wie spürst du deinen Körper? Wie ist die Selbstwahrnehmung im Körpersein? Was die Neuropsychologie nennt Interoception, diese innere Selbstwahrnehmung deines Körperseins, die ist in der Regel interessanterweise nicht unsere Anatomie. Die müssen wir lernen. Und außer du hast vielleicht Schmerz und weißt, okay, dein Magen tut jetzt weh. Aber normalerweise, wenn wir den Körper spüren, spüren wir nicht, das sind Organe und Knochen und da laufen die Blutsysteme und da ist der Aorta und so weiter, sondern wir spüren was ganz anderes. Das ist interessant. Das alles spüren wir irgendwie auch im Hintergrund. Aber was wir spüren, ist zunächst auf der ersten Ebene, wir spüren eine lebendige Ganzheit, die sich warm und bei dir anfühlt und wo du das Gefühl einer Identität hast. Du sitzt da und das bist du. Und niemand kann dir zunächst mal was anderes erzählen. Und das heißt, wir spüren unsere Manifestation. Wir spüren das, was in der Tradition heißt Nirmanakaya, also der Körper unserer Manifestation hier. Dieses Hier und Jetzt, dieses Wesen zwischen Geburt und Tod. Das spürst du. Wenn wir weiter spüren den Körper, dann spüren wir, habt ihr heute früh vielleicht ein bisschen schon wahrgenommen, ich habe euch etwas hingeleitet in der letzten Übung, dieser tibetischen Praxis, in das Strömen der Energie am Schluss, im Liegen. Und dann spüren wir, in uns ist nicht nur fest, und manifestiert, und das bin ich, sondern da ist etwas, das fließt, das strömt, das ist Lebendigkeit. Da ist ein Flow drin, den du nicht halten kannst. Im Grunde ist Atmen in bestimmten Ebenen ein Aspekt davon. Das ist was Fließendes, Strömendes, das bist du, aber es gehört dir nicht. Du kannst nicht sagen, okay, dieser Atemzug, der gehört mir jetzt und den konserviere ich und den halte ich fest, dann sind wir ziemlich schnell tot. Ja, sondern das geht nur, wenn du das strömen lässt und mit Lebensenergie auch. Also wenn wir tiefer in den Körper kommen, spüren wir diesen Flow des Lebens, der uns nicht gehört, wie das Leben in uns spielt. Und die Traditionen nennen das unseren energetischen Körper, Sambhogakaya, der Körper leuchtender Freude. Interessant, wenn man das übersetzt. Also, da kommt Freude, da kommt Wertschätzung, Dankbarkeit, was heute früh hatten wir rein. Wow! Ja, so dieses Fluide. Und wenn du noch tiefer in den Körper spürst, dabei bleibst, spürst du, oder ihr kennt es vielleicht, wenn du lange noch da drin bleibst und einigermaßen Ruhe in dir ist und dich einlassen kannst in dich, spürst du, da ist Weite. Da ist was offen. Da ist was, da kannst du nicht greifen. Da ist Bewusstsein, aber nicht nur Bewusstsein im Sinne von ich nehme wahr oder es nimmt wahr, sondern Bewusstsein im Sinne von wow, es ist riesiger Raum für alles Mögliche. Der fühlt sich aber in der Grundform nicht angefüllt, sondern weit und deshalb auch für die Tradition leer an. Deshalb spricht die Tradition auch von Leerheit. Leerheit, Raum, Bewusstheit, Awareness ist ein und dasselbe. Ja, also wir spüren, wenn wir tief in unseren Körper gehen, spüren wir eine Weite, die ist wach, die ist nicht nix. Das ist eine Leere, die ist nicht das Nihilistische, da ist nix, da ist keiner, sondern die ist, wie ein Lehrer mal sehr schön gesagt hat, Leerheit ist unverstellte Fülle. Also wir stehen unserer inneren Bewusstheitsweite und Tiefe nicht mehr im Weg durch alle möglichen Sachen, die wir da reinstellen. Das Englische hat es sehr schön mit dem Wort Nothingness. Ja, da ist kein Ding, das da rumsteht und dir den Blick versperrt, sondern spürst diese reine Offenheit des Gewahrseins. Und die Tradition nennt das Dharmakaya, also den Körper der Wirklichkeit, interessant. Heißt, das ist unsere Wurzel. Das bist du eigentlich. Eine Weite, die du zutiefst bist, die Präsenz ist, die Wachheit ist, die intelligent ist, die Fülle des Lebens als Potenzial in sich hat. Und das spüren wir über den Körper. Das ist die erste Weise, wie unser Körper Tor ist. Tor von diesem konkreten, manifesten, berührbar Sterblichen zu einer anderen Tiefe, ohne dass ich den Körper jemals verlassen muss. Ich meditiere einfach in meinem Körper. Die zweite Weise, wie unser Körper Tor ist, ist einfacher, naheliegender. Wenn du etwas immer wieder tust, ob das Fahrradfahren ist oder Yoga machen oder meditieren, dann spurt sich etwas in unserem Nervensystem und in unserem Körpererleben, in unserem Geist natürlich auch. Und wir sprechen davon, dass wir das verkörpern. Wenn du lange genug Yoga machst, bist du sehr beweglich in der Regel und kannst die Übungen gut machen. Ja, wenn du lange genug meditierst, viel Praxis hast, setzt du dich einfach auf dein Kissen, auch wenn außenrum mal das Chaos war, setzt dich dahin. Und es ist, vielleicht sind die Gedanken nicht still, aber es ist eine nährende Praxis. In einer halben Stunde fühlst du dich möglicherweise völlig verwandelt und frisch. Und das ist eingespürt, das ist verkörpert, die Praxis verkörpert. Ja, das heißt, das eine Tor ist, wir gehen in den Körper und kommen in eine tiefe Erfahrung, wie eben beschrieben bis zur Weite. Und das andere Tor ist, wenn wir üben und Erfahrungen machen, sind die in unserem Körper zugänglich, die gehören dir. Das ist die Macht der Praxis. Etwas ketzerisch, darf ich es formulieren oder provokant formulieren. Die Praxis, die regelmäßige oder so wie es für dich passt, die regelmäßige, das Dranbleiben an der Praxis, macht uns unabhängig von den Lehrerinnen und Lehrern. Die guten Lehrerinnen und Lehrer wollen nämlich, dass sie eines Tages überflüssig sind. Dass wir das verkörpert haben, was sie schon jetzt verkörpern. Das macht einen guten Meister oder Meisterin aus. Die Lehrer, die wollen, dass immer alle da bleiben, das ist ein bisschen schwierig. Ja? Die Lehrer von Chökyam Trungpa, einem großen Lehrer von Rajendra Ray, die haben ihn dann irgendwann weggeschickt. Da war er noch jung, da war sehr schnell, kam der in diese Tiefe. Ihn weggeschickt und gesagt, so, jetzt hörst du auf, dich bei uns rumzutreiben, in unserer Aura, dich toll zu fühlen und erwacht, jetzt gehst du in deine Höhle, weit weg und machst das selber. Guck mal, ob du es hinkriegst. Inzwischen haben sie nach ihm geschaut und irgendwann hat die Praxis gewirkt. Die Praxis gibt uns diese Unabhängigkeit, die wir brauchen. Nicht im Sinn, dass wir die Lehrer nicht mögen, sondern wir sind in großer Verehrung für das, was die Tradition uns gibt. Aber die Tradition will ja, dass wir erwachen zu unserer Fülle. Und nicht, dass wir kleben bleiben in der neuen Abhängigkeit. Das ist doppeltes Tor des Körpers. Wenn wir jetzt in die Meditation einsteigen, ich sage jetzt nochmal einen wichtigen zentralen Punkt und noch eine kleine Ergänzung, schließt sich so der Bogen für jetzt. Wenn wir in die Meditation einsteigen, das ist vermutlich etwas, was euch vertraut ist jetzt, was ich jetzt sage, auch wenn ich es sehr somatisch beschreibe, dann können wir in zwei Weisen meditieren. Und diese zwei Weisen findet ihr in Ost und West, in Nord und Süd, von der christlichen Kontemplation über Zen bis hin zu Vipassana und tibetischen Buddhismus und Achtsamkeitspraxis. Die eine Weise ist, es liegt darin, dass unser Geist so strukturiert ist. Die eine Weise ist, dass wir unseren Geist sammeln oder unser Bewusstsein sammeln und zentrieren. Bewusstseinsvereinheitlichung heißt das ein bisschen umständlich. Und dass wir mit einem Fokus meditieren. Zum Beispiel, spüre den Atem in deinem Körper. Oder einfach beobachte deinen Atem, wäre die mehr Mindfulness-Anleitung. Im Somatischen sagen wir, spüre die Bewegung des Atems in deinem Körper. Hast einen Fokus, ja? Da ist der Atem, und zu spüren. Und dein Bewusstsein sammelt sich so wie in die Mitte des Mandala. Ah, ich schaue auf die Kerze. Das andere ist zwar auch da, aber meine Aufmerksamkeit geht zur Kerze. Das ist im Grunde der Kern auch der alltäglichen Achtsamkeit. Ja? Du richtest deine Achtsamkeit auf die Tasse, die du gerade hinstellst, auf den Tee, den du trinkst, auf das Essen, das du kochst, auf die Arbeit, die du tust, auf den Schritt, den du machst. Ja? Achtsam, das ist Fokus. Das ist menschlich wichtig. Und in Meditation haben wir das auch. Unser Geist kommt zur Stille und deshalb nennt es die indische Tradition mit dem Sanskrit-Wort Shamatha, der Geist kommt zum Frieden. Das ist das, was passiert. Wenn wir lange genug dabei ruhen, verliert der Geist sein Interesse am vielerlei, auch wenn das nicht ganz weggeht, das ist immer wieder dieser Atem. Und du merkst, das tut gut. Fokus. Und dann, wenn wir lange genug bei diesem Fokus sind, dann kennt ihr möglicherweise, oder es geschieht von selber, oder ich leite es auch manchmal an, dann geschieht, dass dieser Fokus den Geist so zum Frieden bringt, unser Bewusstsein, dass unser Bewusstsein sich öffnet, oft unmerklich, und wir plötzlich merken, wie viel wir mitbekommen, wie groß und weit unser Gewahrsein ist. Vielleicht sind wir immer noch ein bisschen mit dem Atem beschäftigt, aber gleichzeitig ist eine riesige Weite des Gewahrseins. Und dann unter Umständen kannst du diesen Fokus sogar ganz lassen und dich in diese Weite hinein relaxen. Dann nimmst du wahr. Und das ist der zweite Aspekt, der manchmal ein bisschen vergessen wird. Und das ist in der Tradition heißt das Vipassana, also ungewöhnliches Schauen. Ungewöhnlich, weil wir es nicht machen. Geschieht von selber. Vipassana ist eine Variation darüber, das ist eine spezielle Technik. Also Shamatha, Geist kommt zum Frieden, Vipassana, Geist öffnet sich zum Wahrnehmen. Mindfulness, Awareness, Achtsamkeitspraxis, Gewahrseinspraxis, Wort gibt es nicht so oft. Ja, aber es ist wichtig, diese Weite, dass wir die Welt mitkriegen, dass wir nicht in dem einen Pol hängen bleiben, vor lauter Achtsamkeit nicht mitkriegen, dass hinter uns das Haus abbrennt oder dass die Welt unsere Liebe braucht. Ja, sondern Achtsamkeit, damit der Geist zum Frieden kommt, damit wir ganz präsent sind, aber damit wir uns öffnen in unserem menschlichen Potenzial für ein waches in dieser Welt leben und hilfreich sein für andere Wesen. Und es ist diese Doppelbewegung und ihr kennt die vielleicht, wenn ich es beschreibe, vielleicht ploppt es auf, kenne ich oder habt schon drüber gelesen, gehört und ich leite es auch immer wieder an in den Meditationen und werdet dem begegnen auch heute. Vielleicht noch so kurz zum Abschluss, ein, zwei Minuten oder ein paar Sätze, zu dem leidlichen Thema, das uns alle, mich eingeschlossen, immer wieder beschäftigt, wenn wir meditieren. Das ist, was treiben denn diese Gedanken da dauernd? Und die können einen ja tödlich nerven. Die können einen so nerven, dass man die Lust am Meditieren verliert. Also, ganz praktisch, ich könnte jetzt einiges über die Struktur des Bewusstseins erzählen, aber lasse ich mal. Für jetzt praktisch, für unsere Übung, wenn wir in die Meditation gehen und zu Beginn dieses Retreats, und vielleicht ist es für manche von euch Wiederholung, wir haben viele Möglichkeiten, gute Botschaft, mit Gedanken zu arbeiten, nicht nur sie zu ertragen, das ist eine eher schlechtere, sondern eine Möglichkeit ist, das ist eine klassische Möglichkeit ist, du bist also schön bei deinem Atemfokus und die Gedanken lenken dich ab. Und du kommst einfach wieder zum Atem zurück. Wenn wir somatisch meditieren, haben wir den enormen Vorteil, im Unterschied zu einer rein Mindfulness-Meditation, wenn die nicht, was ja viele Mindfulness-Praktiken tun, den Körper inkludiert. Ja, also wenn in der reinen Mindfulness-Praxis der Gedanke dich wegzieht von ich beobachte meinen Atem, kehrst du zurück in deinem Geist zu ich beobachte meinen Atem. Das ist etwas, was der gleiche Geist tut, der sich vom Gedanken ablenken lässt. Das heißt, du bist auf einer Ebene. Das ist nicht so easy. Leichter ist, wenn du das Stockwerk wechselst. Dein Geist wird weggezogen von dem Atemfokus, von irgendeinem Gedanken und du entspannst dich wieder, gehst aus dem Nur-Geist zurück in die Entspanntheit, in dein Körpergespür. Und du spürst, der Körper denkt nicht, der Körper spürt. Du gehst zurück zum Spüren deines Atems, das ist somatisch. Du gehst ins Erdgeschoss, in die Basics und lässt den Geist da oben ein bisschen schnattern und hin und her pendeln. Dann wird das alles viel relaxter. Du entspannst dich zurück. Das bedeutet, die Rückkehr aus dem Gedanken, der uns ablenkt, ist eigentlich nicht von einem Gedanken, den wir nicht haben wollen, zurück zu einem anderen Gedanken, den wir haben wollen, nämlich den Atem beobachten. Wir brauchen Schwergewicht. Ja, so 4 Gramm ablenkender Gedanke und 20 Kilo Schwergewicht Soma. Oder 80. Ja, also das muss eine Kraft haben. Und das, was da geschieht, ist eigentlich der Gedanke, was uns daran im Gedanken so nervt, ist sogar einen guten Gedanken, dass der uns von der Ganzheit ablenkt. Wir setzen uns hin in der Meditation, um uns zu spüren, um dich zu spüren. Dich ist Ganzheit. Wir haben eine Sehnsucht nach Ganzsein. Nach, wer ist das? Totalität. Ja. Und dieser verflixte Gedanke lenkt dich ab, du musst noch ein Kilo Zwiebeln kaufen, es fehlt beim Abendessen was. Mag sein, aber nicht jetzt. Ja, und das zieht dich von deiner Ganzheit weg. Und plötzlich bist du beim Einkaufen beim Kilo Zwiebeln und nicht mehr bei deiner Ganzheit, die du eigentlich erforschen wolltest. Das heißt, aus dem Gedanken lässt du dich zurück relaxen in deine Ganzheit. Das ist wie ein Eintauchen in den Ozean. Und zieht dich wieder irgendwer raus, gehst wieder in den Ozean deiner Erfahrung. Das ist der Shift, ein ganz, ganz wichtiger Shift mit den Gedanken. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, ein bisschen fortgeschritten, du sitzt da super satt in deinem somatischen Spüren, dem Körper, spürend, sitzend oder liegend oder wie auch immer, und spürst dich. Und du lässt einfach den Geist machen. Lass einfach geschehen. Ein großer tibetischer, buddhistischer Lehrer sagt, wenn du gut verkörpert sitzt, ordnet dein Geist sich von selber. Greif nicht ein. Lass ihn dummes Zeug denken, das ist teilweise sein Job. Die große kanadische Meisterin Pema Chödrön, die ihr vermutlich kennt, die viele tolle Bücher geschrieben hat, sie beschreibt, wie sie bei Chögyam Trungpa war, der auch ihr Lehrer war, wie sie einmal, ich glaube, 2,5 Stunden lang in der Meditationspraxis eine Zwiebel geschält hat. Immer wieder von vorne. 2,5 Stunden. Sie dachte, sie wird wahnsinnig. Und dann hat ihr das gesagt, sei gut verkörpern und lass halt Zwiebel schälen, solange wie es kümmere dich nicht mehr drum. Und siehe da, das wirkte. Ihr Versuch war immer, das aufzuhören, weil das so doof ist. Und wo sie sich nicht mehr eingemischt hat, war das Zwiebelschälen zufrieden und konnte sich der Geist ordnen und sie saß ganz gut da. Also dem nicht mehr so viel Bedeutung geben. Im Zen haben wir das Bild, was kümmert es den Fujiyama, wenn die Wolken um seinen Gipfel ziehen? Ja, sei Fujiyama, lass die Wolken ziehen. Und wenn wir viele Gedanken haben, wenn wir aufgequirlt sind, kannst du nicht mehr zurückkommen von 20 Gedanken zum Atmen. Das ist verfehltes Spiel. Dann brauchst du den Fujiyama. Lass es schnattern. Und gib deinen Gedanken, das ist eine Idee, die sich mir bewährt, hat manchmal bei Menschen, manchmal auch bei mir selber, wenn Gedanken heftig sind, gib den Gedanken Raum, sperr die nicht ein. Stell dir vor, dein Geist ist so riesig, dass die Gedanken nicht mehr mit dem Kopf an die Wand stoßen. Gib den riesigen Raum, da können die fliegen. Dann geben die Ruhe. Und dann kannst du gut verkörpert sitzen und meditieren. Und dann wird es stiller und stiller in der Regel. Und es kann, noch ein letztes vielleicht dazu, es kann auch Gedanken geben, wo du spürst, also vieles ist Nonsens, was wir denken, ja, in der Meditation. Und es gibt aber auch Gedanken, die natürlich durchaus wichtig sind. Also ich meine nicht im Alltag wichtig, die sollte man vielleicht lieber vorher erledigen oder aufschreiben oder irgendwas damit machen, aber die immer wieder auftauchen, zum Beispiel. Ich habe vor 2 Jahren, als Beispiel, ja, ich habe vor 2 Wochen mich von einem wichtigen Freund verabschiedet, weil wir nicht mehr miteinander konnten. Und das Empfinden von, da fehlt noch was. Ich war da am Schluss vielleicht harsch oder er hat mich auch verletzt. Geht mir nach. Und wenn du meditierst, wenn ich meditiere, ich konstruiere das einfach mal, ja, kommt das auch. Da taucht es auf. Das ist ein Gedanke, der zu tun hat mit einer emotionalen Einfärbung, die was zu tun hat mit einer realen Beziehung zu einem Menschen. Da kann ich nicht einfach sagen, einfach Gedanke. Dahinter steht eine Wirklichkeit. Wenn du diesen Gedanken in ein Fühlen übersetzt, also wenn du hinschaust, dieser Gedanke dachte auf, ich hätte vielleicht und warum hat der und warum ist das so, wenn du dann mal hinschaust, wie fühlt sich das, dieser Gedankenkreisel, wie fühlt sich der im Körper an, landest du vermutlich bei deinem Herzraum. Und fühlst aus dem Herzen die Trauer, den Schmerz, vielleicht die Liebe, der Freundschaft, das Verletztsein, was auch immer, die ganze Bandbreite. Und damit bist du im Fühlen und damit bist du im Körper. Und damit bist du raus aus dem Denken. Und dann kannst du das Fühlen zulassen und es dann unterstützen durch deine Meditationspraxis, es mit hinzunehmen, wie ein Gast in deinem inneren Haus. Und mit Trauer oder Ähnlichem kann man super meditieren. Du bist sehr präsent, du bist sehr offen, du bist sehr durchlässig, du bist ganz bei dir. Ohne dass du was damit machen musst. Es verwandelt sich von selber. Das wäre auch noch ein Umgang, ein möglicher Umgang mit Gedanken.